Unsere Hochachtung. Ich meine, hey, diesen Ministerjob, den könnten doch auch andere Leute machen. Es ist ja nicht so, dass das Verkehrswesen in Europa zusammenbricht, wenn er das nicht mehr macht. Ja. Also ich würde da doch schon auf das Sesselkleben tippen. Aber ich muss sagen, es gehört schon eine gewisse Schutzbe dazu, das so zu bringen. Und ich könnte mir gut vorstellen, im nächsten Jahr, wenn vielleicht Herr Merz Bundeskanzler ist, dass Herr Wissing sich auch da bereit erklärt, also schweren Herzens, natürlich, also dieses Amt weiter auszuführen. Natürlich möchte er da auf Scholz Rücksicht nehmen und auf seine Befindlichkeit, aber es ist halt einfach so, ohne ihn läuft das einfach nicht, dieses Ministerium.
Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker, der wöchentliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Herzlich willkommen an diesem Sonnabend. Heute ist der 9. November und das bedeutet, wir wissen seit rund 4 Tagen, wer der 47. Präsident der USA wird. Es ist auch gleichzeitig der 45. Präsident, sprich Donald Trump hat eins der unglaublichsten Comebacks der jüngsten Geschichte hingelegt. Aber seit 3 Tagen wissen wir auch, die Ampel ist Geschichte und beides ist für unsere Wochenendausgabe super passend, denn samstags beschäftigen wir uns immer mit deutlich mehr als nur Hamburg, der berühmte Blick über den Tellerrand und das möglichst ohne Schaum vor dem Mund. Ich weiß, das fällt besonders beim Thema Trump vielen ziemlich schwer. Also tief durchatmen und damit zu unserem heutigen Gast. Er schreibt unter anderem für das Zeitmagazin und für die Welt am Sonntag. Er ist einer der herausragendsten Journalisten und Autoren in unserem Land, Harald Martenstein. Wir können zu Recht sehr gespannt sein, was ihm zu den angesprochenen Ereignissen durch den Kopf geht. Guten Morgen und hallo, Harald Martenstein.
Hallo, guten Morgen.
Ist es für Sie okay, wenn wir jetzt erstmal in unserem Land bleiben, also über das Ampelende sprechen und dann später über Donald Trump?
Ja, die Reihenfolge ist mir gleichgültig. Also wir können auch mit den Rolling Stones anfangen.
Ja, wäre ich auch sofort dabei, aber da war in dieser Woche leider kamen da nicht so viele Meldungen, dass sich das lohnt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich konnte mich am Mittwochabend kaum vom Fernseher wegbewegen. Also in der linken Hand die Fernbedienung ständig zwischen den Programmen geswitcht, in der rechten Hand dann das Handy und alle Breaking News Meldungen mitbekommen. Wie haben Sie diesen Abend verbracht?
Meinen Sie den Trump-Wahlabend?
Nee, oder? Schon den Trump-Wahlabend, sage ich mal. Ich weiß nicht, haben Sie die Nacht sogar durchgeguckt, Trump?
Ja, ich habe so um 3 Uhr angefangen.
Nicht schlecht. Ja, aber dann mussten Sie am Abend ja auch lange gucken.
Ich dachte, das wird super spannend. Und es war aber dann doch gar nicht so spannend. Nee, also das habe ich gar nicht so verfolgt, ehrlich gesagt. Also am folgenden Abend war ich, wie Sie sich vorstellen können, dann etwas müde. Ja. Und normalerweise kommen die historischen Ereignisse ja noch nicht in so dichter Staffelung. Ja. Mhm. Weil da liegt ja eine Weile dazwischen. Ich habe gehört, dass das, was wir jetzt im Moment erleben, irgendeiner dieser Experten hat das gesagt, sei also die schwierigste Situation in der Geschichte der Bundesrepublik, also was die Wirtschaft angeht und bei gleichzeitiger Regierungskrise und so. Also fast so was Ähnliches wie der Mauerfall. Und beim Mauerfall habe ich auch geschlafen, also insofern passt es.
Ja, sehen Sie, bei mir war es umgekehrt. Ich habe zwar nachts in der Trump-Nacht, ich nenne das mal jetzt so, bin ich doch öfter aufgewacht und habe dann natürlich aufs Handy geguckt, aber ich konnte dann trotzdem irgendwann noch schlafen. Und am Ampelabend, so nenne ich das jetzt mal, da war ich durchgehend wie so ein Junkie vorm Fernsehen. Es war ja auch ein bisschen wie ein Verkehrsunfall. Man konnte nicht wegschauen, finde ich. Das war wirklich faszinierend. Haben Sie denn auch damit gerechnet, dass die Ampel zu Ende geht oder haben Sie gedacht, das geht weiter?
Also so gut wie alle Leute haben damit gerechnet, dass die Ampel zu Ende geht. Nur der Zeitpunkt war einigermaßen offen. Und letztlich, also man ahnte, dass es passieren wird, weil ja immer klarer wurde im Laufe der Zeit, dass da drei Partner beisammensitzen, die nicht füreinander gemacht wurden und sich auch nicht aufeinander zubewegt haben im Laufe der Zeit. Also es war dann nur unklar, wann und unter welchem Vorwand es passiert. Und nur ist es halt soweit.
Ich spiele Ihnen und auch unseren Hörern natürlich gleich mal ein paar Ausschnitte vor, aber ein Punkt nochmal vorneweg. Das ist ja keine neue Erkenntnis, aber trotzdem, es wurden ja am Mittwochabend, ich glaube so ab 18 Uhr, scheinbar ununterbrochen Infos aus vertraulichen Gesprächen an die Presse weitergegeben, von allen Seiten. Das war wirklich fast im Minutentakt. Also ich kann mich, also an so eine Situation kann ich würde nicht sagen, sowas gab es noch nie, aber ich kann mich kaum daran erinnern, dass es so dramatisch war.
Ja, das ist auch nach meiner Erinnerung auch nicht das erste Ereignis in den letzten Jahren, in dem das so ähnlich passiert ist. Wir haben noch einen kleinen Sohn, der noch in die Schule geht, und die müssen immer das Handy abgeben, bevor sie ins Klassenzimmer gehen. Und das sollte man, finde ich, bei politischen Beratungen und politischen Sitzungen in Zukunft auch machen. Sonst wird das ewig so weitergehen, glaube ich. Und ich bin ja schon der Ansicht, der vielleicht altmodischen Ansicht, dass ein gewisses Maß an Vertraulichkeit und an offener Aussprache, bei der nicht jedes Wort gleich nach draußen dringt, eigentlich dem politischen Betrieb gut tut und nicht schadet. Also ich bin kein Freund vollkommener Transparenz, denn die Leute müssen sich auch mal irgendwie ungeschützt die Meinung sagen oder irgendwelche Deals verabreden. Das gehört zum politischen Geschäft schon dazu.
Okay, als erster ging der Kanzler ja vor die Kameras, und ich glaube, dieser Auftritt war durchaus bemerkenswert. Hören wir mal rein.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich hätte Ihnen diese schwierige Entscheidung gern erspart. Erst recht in Zeiten wie diesen, in denen die Unsicherheit wächst.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber für mich schimmert da so ein bisschen was durch. Vielleicht verrenne ich mich auch gerade, aber liebe Mitbürger, für euch ist das ja alles eigentlich zu viel. Ihr seid da nicht so drin und ich traue euch auch nicht richtig zu, die beste Entscheidung zu treffen. Aber jetzt geht's leider nicht anders und ich hätte euch das gern erspart. Das kommt bei mir so ein bisschen an.
Ja. Den Eindruck habe ich auch. Das ist so ein paternalistischer Ton, also von oben herab. Die meisten Leute mögen das nicht sonderlich, aber das ist nun mal der Stil von Scholz, habe ich den Eindruck. Und wenn ich die Dinge richtig verfolgt habe, wird er ja nicht die Vertrauensfrage stellen vor Januar, was dieser ganzen Geschichte so ein, wie man in Schwaben sagt, ein Geschmäckle gibt. Denn eine Regierung, die keine Mehrheit mehr hat, und die hat sie nicht mehr, die ist natürlich reif für die Vertrauensfrage. Und ich denke, das wird auch passieren. Bei dieser Trennung, dieser absehbaren, vorhersehbaren Trennung, kam es darauf an, sich gegenseitig den schwarzen Peter zuzuschieben. Das versuchen beide Seiten. Aber unabhängig von dem Anlass, also der Anlass, der in der Frage Schuldenbremse aufheben oder nicht sich ja, sagen wir mal, zusammenfassen lässt, wenn man die Details mal ignoriert. Also diese Trennung hängt ja im Grunde damit zusammen, dass die FDP auf der einen Seite und Grüne und SPD auf der anderen Seite völlig unterschiedliche Politikansätze hatten und haben. Und wir haben es halt mit unmöglichen Koalitionen zu tun, mehr und mehr im Osten. Ich sitze ja im Moment in Hamburg. Im Osten passiert das ja im Moment auch. Da zeichnen sich irgendwelche Koalitionen oder sonstigen Bündnisse ab zwischen der Union, der CDU und einer ziemlich linken Partei, Bündnis Sahra Wagenknecht, was auch meiner Ansicht nach, wenn man sich die beiden Parteien mal anschaut, kaum gut gehen kann. Und so eine unmögliche Koalition ist natürlich auch dieses Dreierbündnis gewesen, auch wenn das so Honeymoon-mäßig damals angefangen hat. Mit diesen schönen Selfies, die sie versendet haben.
Ja, daran erinnert sich auch noch jeder. Ich meine, es wäre natürlich auch ein Knaller gewesen und völlig, völlig unrealistisch, was ich jetzt sage. Aber hätte Olaf Scholz gesagt, passt mal auf, liebe Mitbürger, liebe Wähler, ihr wolltet es so, jetzt bekommt ihr das, was ihr wollt, nämlich Neuwahlen. Denn die Mehrheit der Menschen möchte ja eine Neuwahl haben. Und er sagt, aber ich hätte es euch gerne erspart.
Ja. Also man fühlt sich als Wahlbürger oder auch Wahlbürgerin, in meinem Fall als Wahlbürger, nicht so richtig ernst genommen manchmal von diesem Betrieb. Den Eindruck habe ich auch. Und wie ich gelesen habe, peilt Scholz ja den Wahltermin, ich glaube 9. oder 8. März, irgendwas im März an, da möchte er gerne wählen lassen, weil kurz davor, am 2. März, nämlich die Bürgerschaftswahl in Hamburg.
Oh ja, das wissen wir ja hier in Hamburg.
Ja, das wissen Sie besser als wir. Also für mich war das neu. Wir sind nicht so darauf fokussiert hier in den brandenburgischen Wäldern. Und das ist ziemlich tricky, weil er ja da den Rückenwind des Wahlkampfs und das Hamburger Ergebnis vielleicht mitnehmen kann. Also das ist alles, sagen wir mal, daraufhin konstruiert, die kleine Wiederwahlchance, die Scholz ja hat, zu maximieren. Das ist eine kleine Chance. Ich meine, ich weiß nicht, die Umfrage kennen Sie wahrscheinlich auch, dass noch nie eine Bundesregierung tatsächlich so unbeliebt gewesen ist wie diese. Angeblich, ich kann das nicht überprüfen, aber angeblich in der ganzen Geschichte war noch nie eine so unbeliebt. Ich weiß Gott, unbeliebte Regierungen erlebt. Ja, Kiesinger damals, da war ich ja schon Kind, ja, oder Jugendlicher, war verdammt unbeliebt. Und bei Kohl gab es auch Phasen, in denen er ziemlich unbeliebt war. Und aber diese scheint wirklich sich am meisten verdorben zu
haben. Den Preis haben die tatsächlich gewonnen. Was ich so bemerkenswert war, und das würde ich Ihnen auch gerne nochmal vorspielen, Scholz hat ja an diesem Abend, ich glaube, das war so 21 Uhr oder 21.30 Uhr, der hat ja dann auch noch richtig gegen Lindner losgelegt.
Zu oft wurden die nötigen Kompromisse übertönt durch öffentlich inszenierten Streit und laute ideologische Forderungen. Zu oft hat Bundesminister Lindner Gesetze sachfremd blockiert. Zu oft hat er kleinkariert parteipolitisch taktiert. Zu oft hat er mein Vertrauen gebrochen.
Ich finde, das Problem ist immer, dass auf der einen Seite kommt Olaf Scholz, also zumindest mein Eindruck, jetzt mal so ein bisschen aus dem Knick. Der wird für seine Verhältnisse emotional, ich würde fast sagen, ihm platzt kurz davor, dass ihm der Kragen platzt. Auf der anderen Seite diese Wortwahl mit kleinkariert und so, auch wenn er vom Doppelwumms spricht, ich finde, es passt nicht zu ihm. Es fällt irgendwie eher negativ auf ihn zurück.
Ja, also den Eindruck habe ich auch. Verdammt, wir sind uns schon wieder einig.
Ja, es kommen noch mehr O-Töne. Vielleicht liegen wir auch mal ganz knapp daneben. Ja,
vielleicht sind wir auch mal nicht einer Meinung. Aber es ist auch so ein bisschen schäbig bei so einer Trennung, bei so einer Scheidung, die andere Seite damit Dreck zu bewerfen. Also, und das macht er ja. Und was Lindner getan hat, ist ja nichts anderes, als die Schuldenbremse mit Zähnen und Klauen zu verteidigen. Und die Schuldenbremse, die steht nun mal in der Verfassung. Ja. Man kann die nur entweder auf zwei Weisen abschaffen. Entweder man ändert die Verfassung, dazu braucht man natürlich die Mehrheit, oder aber man trickst rum, indem man irgendwelche Sondertöpfe aufmacht. Und das ist ja die Methode dieser Regierung gewesen. Ein Sondertöpfchen hier, ein Sondertöpfchen dort. Und die Intention Lindners, die Staatsfinanzen nicht kopfheister gehen zu lassen, die halte ich jetzt nicht für verwerflich. Und obwohl ich schon der Ansicht bin, dass wir jetzt wirklich eine Ausnahmesituation haben mit dem Ukraine-Krieg, mit der Wirtschaftskrise etc. pp. Klima-Ausgaben kommen ja noch dazu und alles mögliche andere auch, wo man schon darüber nachdenken muss, finde ich, die Schuldenbremse zu lockern. Aber im Prinzip stehe ich da auf Lindners Seite eher, muss ich zugeben.
Ja, und jetzt haben wir auch schon genug über ihn gesprochen, jetzt müssen wir ihn auch mal hören.
Ich habe im Koalitionsausschuss für die Freien Demokraten gesagt, wenn wir eine stärkere Unterstützung der Ukraine wollen, dann sind nicht 3 Milliarden Euro zusätzlich nötig. Dann müsste Deutschland die Entscheidung treffen, die Ukraine mit den Waffensystemen auszustatten, die die Ukrainerinnen und Ukrainer zur Verteidigung ihrer Freiheit brauchen, nämlich insbesondere dem Waffensystem Taurus.
Christian Lindner, vorgestern. Er nimmt tatsächlich das Wort Taurus auch noch mal in den Mund. Das ist, glaube ich, also das größte Reizwort für Olaf Scholz überhaupt. Das ist aber, finde ich schon, das ist ein Hammer. Oder? Dass das in diesen Minuten, wo das da so gekracht hat, dass es auch tatsächlich im klassischen Sinn um Waffen ging für die Ukraine. Also mich hat das überrascht.
Ja, das ist überraschend. Und es packt Scholz natürlich wirklich an seiner empfindlichen Stelle, denn er hat ja, als es mit dem Ukraine-Krieg losging, den Mund so wahnsinnig vollgenommen von Zeitenwende gesprochen und davon, dass man die Bundeswehr jetzt in die Lage versetzen muss, sich auch tatsächlich zu wehren, wenn sie angegriffen wird. Ja,
die hat ja verrückt.
Ich habe mal gelesen, dass die Bundeswehr zu den 10 teuersten Armeen der Welt gehört. Also sie ist wirklich nicht unterfinanziert. Man fragt sich, wie man so viel Geld ausgeben kann für eine Armee, die offensichtlich nicht mal eine Woche in der Lage ist, sich gegen einen Angriff aus Luxemburg zur Wehr zu setzen. So scheint es doch auszusehen.
Ja, schönes Beispiel.
Und das ist ja wirklich kabarettreif, also diese unglaublich teure Bundeswehr, bei der überhaupt nichts rauskommt. Und Diesen Worten sind ja keine Taten gefolgt. Ja, ich meine, wir können lange über den Ukraine-Krieg reden. Ich meine, die Leute verbluten da und sterben. Und letzten Endes muss man sich entscheiden, entweder ob man der Ukraine wirklich die Waffen gibt, die sie braucht, um sich tatsächlich zu wehren und die Russen zurückzudrängen. Das ist Möglichkeit eins. Und Möglichkeit zwei wäre von Anfang an gewesen, den Ukrainern zu sagen, jetzt lasst euch auf einen Kompromiss ein, lasst euch auf Gebietsverluste ein, vergesst die Krim und so weiter. Und dann müssen wir irgendwie sehen, wie wir mit den Russen klarkommen und mit denen irgendeinen Kompromiss finden. Diese Möglichkeit hat es ja auch gegeben. Es hat ja Verhandlungen gegeben in Istanbul. Das weiß man, wo man eigentlich kurz davor war, einen Kompromiss zu finden. Das hat der Westen den Ukrainern wieder ausgeredet und hat sie dann anschließend hängen lassen. Also wenn man es mal zusammenfassen will. Und es hat ihnen ja man hat sie in diesen Krieg hineingehen lassen und hat ihnen, nachdem dieser Krieg dann da war und an allen Fronten tobte, hat man ihnen nicht das gegeben, was sie brauchten. Also das ist wirklich kein Ruhmesblatt. Und das ist auch für Scholz kein Ruhmesblatt, was da passiert ist. Und naja, Scholz hat gesagt, wir müssen endlich in großem Stil abschieben. Das hat er im Spiegel-Interview gesagt. Das war auch so einer dieser großen Scholz-Sätze, denen überhaupt nichts gefolgt ist. Ich meine, man kann natürlich die Meinung teilen oder nicht teilen mit dem Abschieben. Da kann man der verschiedensten Ansicht sein. Aber was man nicht machen sollte, ist, sich als Regierungschef hinzustellen, das rauszuposaunen und dann passiert überhaupt nichts. Denn so lief es ja.
Diese große Ampelshow, nenne ich das jetzt mal, ne? Ja. Das ist ja ein bisschen despektierlich eigentlich, weil es ja so ein wichtiger Vorgang ist, aber es ist irgendwie doch ja eine Show, hatte ja noch tatsächlich eine Zugabe, also so ein Bonustrack. Nämlich der Verkehrsminister ist ja auch noch mal vor die Presse getreten.
Nach dem gestrigen Koalitionsausschuss hat Herr Bundeskanzler mich in einem persönlichen Gespräch gefragt, ob ich bereit sei, das Amt des Bundesministers für Digitales und Verkehr unter den neuen Bedingungen fortzuführen. Ich habe darüber nachgedacht und dies gegenüber Herrn Bundeskanzler Scholz bejaht. Ich möchte mit dieser Entscheidung keine Belastung für meine Partei sein und habe deshalb heute Herrn Christian Lindner meinen Austritt aus der FDP mitgeteilt.
Ich versuche, meine Frage an Sie mal offen zu formulieren, also mit zwei Möglichkeiten für die Antwort. Vielleicht haben Sie auch noch eine dritte. Klebt der Mann an seinem Sessel oder könnten wir auch sagen, er ist ein Mann von Prinzipien und verdient unsere Hochachtung?
Unsere Hochachtung? Ich meine, hey, diesen Minister, den könnten doch auch andere Leute machen. Es ist ja nicht so, dass das Verkehrswesen in Europa zusammenbricht, wenn er das nicht mehr macht. Ja. Also ich würde da doch schon auf das Sessel kleben tippen. Aber ich muss sagen, es gehört schon eine gewisse Schutzbe dazu, das so zu bringen. Und ich könnte mir gut vorstellen, im nächsten Jahr, wenn vielleicht Herr Merz Bundeskanzler ist, dass Herr Wissing sich auch da bereit erklärt, also schweren Herzens, natürlich, also dieses Amt weiter auszuführen. Ja. Natürlich möchte er da auf Scholz Rücksicht nehmen und auf seine Befindlichkeit, aber es ist halt einfach so, ohne ihn läuft das einfach nicht, dieses Ministerium. Und wenn er mal 20 Jahre Minister gewesen ist, dann kriegt er auch einen Blumenstrauß.
Ja, klar. Also diese Meinung kann ich natürlich total nachvollziehen, wobei wir bei ihm fairerweise eine Sache sagen müssen, da geht es, glaube ich, nicht um die Diäten und Pensionen. Der Mann ist von Haus aus schon sehr vermögend, kommt aus einer reichen Familie. Also das können wir schon mal abhaken, aber ja, ich finde es auch
einfach schön.
Ja, und ich finde es auch natürlich, das gestehen Sie mir ja sicherlich zu, ich habe versucht, das erstmal so unvoreingenommen wie möglich zu formulieren, aber der Eindruck, dass er am Ende hofft, dass es irgendwie in der Politik für ihn weitergeht, liegt leider auf der Hand. Und was ich so traurig finde, also als Wähler bin ich geschockt von dem, was da passiert. Als Journalist geht Ihnen ja vielleicht genauso. Als Journalist sage ich, alter Schwede, was ist denn das für ein Entertainment in dieser Woche?
Ja, also es ist ein furioses Finale, was wir da sehen, dieser Regierung. Ja, das ist Es ist insgesamt so die trolligste Bundesregierung gewesen, an die ich mich erinnern kann. Ja. Da habe ich darüber geredet, dass ununterbrochen große Phrasen gedroschen wurden, während die Wirtschaft dieses Landes ebenso ununterbrochen ins Tal hinabrutschte. Ja. Das gehört ja auch zu der gegenwärtigen Szenerie irgendwie dazu. Nicht? Also, dass die deutsche Automobilindustrie am Stock geht und wir keine Ahnung haben, wie es mit diesem Industrieland weitergeht. Das heißt, man wäre schon ganz froh, wenn man eine einigermaßen tatkräftige Regierung hätte. Aber darauf ist in den nächsten Monaten, glaube ich, keine Aussicht.
Lassen Sie uns einmal zu Donald Trump wechseln. Erstens, weil der Mann hat ja, glaube ich, das größte Comeback seit Lazarus hingelegt. Das muss man einfach erstmal anerkennen, egal wie man den Typen findet. Und zweitens finde ich es so ein bisschen... Also ich habe da viel drüber nachgedacht und ich finde es eigentlich schräg, diese Argumentation zu sagen, wie kann man die Ampel verlassen, wie kann man hinschmeißen an dem Tag, an dem Donald Trump die Wahl gewinnt, weil erstens ist der noch gar nicht im Amt, das dauert ja noch eine Weile und zweitens sage ich mal, mit der Truppe haben die doch gegen Donald Trump eh keine Chance.
Ja. Außerdem, was heißt gegen Donald Trump? Ich meine, wir haben einen gewissen Zoff mit den Russen und mit den Chinesen läuft es auch nicht so gut. Wollen wir denn es mit den Amerikanern auch brechen? Also, ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, wie es außenpolitisch weitergehen soll, wenn man nicht irgendeine Art des Dialogs und irgendein Verhältnis zueinander findet, also zu dieser Trump-Regierung. Und in den ersten 4 Jahren, in denen er regiert hat, ich muss schon sagen, die Welt untergegangen ist da nicht. Also und deswegen bezweifle ich, dass sie diesmal untergeht.
Ist das eigentlich so eine Macke von uns Deutschen? Also der Eindruck, den wir immer haben, ist, wie können die diesen Mann wählen? Also wir verstehen die Amerikaner nicht. Liegt das aber vielleicht auch so ein bisschen... Ich spreche es jetzt mal deutlich aus, vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert, aber dass wir dazu neigen, mit Hochmut und Arroganz und moralischer Überhöhung auf andere Länder zu blicken und eigentlich ihnen immer vermitteln zu wollen, sie sollen nach unseren Werten leben und auch wählen.
Naja, nach unseren Werten, ich meine, bei uns wird auch viel AfD gewählt, also in Ostdeutschland jedenfalls. Und also dieses Populismusproblem ist ja ein gesamteuropäisches, eines, das es in fast allen westlichen Demokratien gibt. Das sind die Unterschiede, glaube ich, gar nicht so riesig. Und was Trump betrifft, ja, ganz viele Leute fragen sich, wie man so einen ganz offensichtlich kriminellen Lügenbold und Grabscher wählen kann. Aber ich habe dazu was geschrieben, zufälligerweise, was heute am Sonntag erscheint, ja. Es gab früher in der Neubausiedlung, wo ich aufgewachsen bin, SPD, ja, ein SPD-Viertel und auch im Ruhrpott, da war es genauso, vielleicht auch in Hamburg. Da konnte die SPD einen Besenstiel aufstellen, der wurde gewählt, eben einfach, weil es der Kandidat der SPD war. Das war auch in Bayern bei der CSU so, die konnte einen Besenstiel aufstellen, so sagten die Leute. Es war egal, was das für ein Kandidat war. Der konnte jeden Tag besoffen sein, der konnte ununterbrochen Quatsch reden, der konnte mit der 7. Frau verheiratet sein und 5 Freundinnen nebenbei haben, das hat die Leute alles überhaupt nicht gekratzt, wenn sie das Gefühl hatten, das ist einer von uns. Das ist einer von unseren Leuten. Verstehen Sie, was ich meine?
Ja.
Also, das ist bei Trump genauso. Die Leute wählen doch nicht Trump, weil sie den für einen guten Menschen halten. Die wählen doch nicht Trump, weil sie den für einen vernünftig halten oder für einen besonders klugen Kopf oder so. Die wählen den nur aus einem einzigen Grund. Die wollen den nicht heiraten. Die haben das Gefühl, der vertritt unsere Interessen. Ob sie das Gefühl zu Recht haben oder zu Unrecht haben, sei mal dahingestellt. Aber deswegen wählen die den. Und das ist der Grund. Und dass sie das Gefühl haben, einer wie Trump vertritt unsere Interessen, ein Milliardär vertritt unsere Interessen, ist einer von uns, sollte man nicht zu sehr als Anklage formulieren, denn es bedeutet ja, dass die andere Seite, die Demokraten, es offensichtlich nicht mehr schafft, den Leuten dieses Gefühl zu vermitteln.
Oha, ja, da kommen Sie auf einen spannenden Punkt. Das würde ich auch gleich noch mal ein bisschen mit Ihnen ausdiskutieren, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber weil Sie eben die AfD angesprochen haben, ich glaube, das passt jetzt gerade ganz gut. Sie haben ja auch zu Recht den Hinweis gegeben, wir sollen mal hier ganz, ganz still sein, weil in Europa und besonders auch in Deutschland gibt es ja Parteien wie die AfD. Also ist ja nicht weit wahrscheinlich von Donald Trump entfernt. Und ausgerechnet am Mittwochmorgen, als klar war, dass Donald Trump die Wahl gewonnen hat, war Alice Weidel beim Deutschlandfunk. Die Zeiten ändern sich. Alice Weidel wurde zur Wiederwahl von Donald Trump befragt und das war ihre Aussage.
Das ist eine ganz klare Entscheidung der amerikanischen Wahlbevölkerung gewesen für Donald Trump. Denn nicht das woke Hollywood hat diese Wahl entschieden, sondern die arbeitende Bevölkerung und die Familien, die um ihre wirtschaftliche Existenz bangen, die jungen Leute, die sich um ihre Zukunft sorgen. Und diese Wahl könnte ein Vorbild auch für Deutschland sein.
Ich wage es kaum zu sagen, aber Alice Weidel hat ja irgendwie recht. Beyoncé, Bruce Springsteen, Jennifer Lopez, Billie Eilish, Julia Roberts, George Clooney und Taylor Swift haben alle zusammen gegen Donald Trump verloren.
Ja, also sachlich ist das völlig richtig, was sie da erzählt. Also auch, dass die kleinen Leute, die arbeitende Bevölkerung Trump gewählt hat, das ist einfach nicht zu bestreiten. Ja, ich habe in der Wahlnacht, ich habe ja da, wie ich eingangs erzählte, sehr, sehr lange ferngesehen, in der Wahlnacht sah ich so einen etwa 40-jährigen Mann, einen Schwarzen, der irgendwo im Süden da aus dem Wahllokal kam und befragt wurde. Und dann sagte der, Kamala Harris wird etwas für Frauen tun und wird etwas für Queere tun. Aber für Typen wie mich wird sie nichts tun, sagte dieser 40-jährige Mann, schwarze Mann. War klar, was er gewählt hat. Ja? Also das heißt, man hat nicht begriffen, dass man, wenn man Wahlen gewinnen will, wirklich die breite Bevölkerung, so banal es klingt, irgendwie ansprechen muss. Mhm. Und das vielleicht hat man gedacht, naja, Taylor Swift hat so viele Fans. Taylor
Swift, wenn ich die wäre, dann.
Dann reicht es halt. Aber es hat ja dann sich auch so eine Girlgruppe gebildet, Swifties für Trump hat sich gebildet, also irgendwie Taylor Swift-Fans, die sagten, wir wählen aber trotzdem Trump, das gab es auch. Und überhaupt ist ja das Überraschende an diesen Entwicklungen der letzten Zeit, dass zum Beispiel junge Leute, im Osten ist das ja so, verstärkt AfD wählen und es haben auch viele junge Leute, das stimmt auch, Trump gewählt. Und diejenigen, die Gruppe, die besonders selten AfD gewählt hat, sind die alten weißen Männer jenseits der 60. Ja? Bei denen ist der Anteil am geringsten. Also wir sind nicht schuld.
Ja, ein Glück, da bin ich aber auch beruhigt. Aber dieses, wer das nicht so mitverfolgt hat, der kann sich das vielleicht auch nicht so richtig vorstellen. Deswegen würde ich das gerne einmal einspielen, wie das klingt, wenn so ein Hollywood-Veteran, Alice Weidel hat das ja das woke Hollywood genannt, den Menschen einen gut gemeinten Tipp gibt, so formuliere ich das mal.
I'm Harrison Ford, I've got one vote, same as anyone else. And I'm gonna use it to move forward. I'm going to vote for Kamala Harris.
Also da fasse ich mir wirklich an den Kopf. Dieser Mann ist einer der größten Schauspieler aller Zeiten. Der weiß nicht, wohin mit seinem Geld. Und der will der Mama, der alleinstehenden Mutter mit zwei Kindern im Ford von Chicago sagen, das ist doch egal, dass dein Cheeseburger jetzt dreimal so viel für die Kids kostet. Wähl mal trotzdem Kamala Harris. Das ist doch absurd.
Ja, es ist absurd, aber er bringt es gut rüber.
Ja, als Schauspieler.
Diese Stimme, dieser Sound, ja, also das geht einem ja durch Mark und Bein. Also vielleicht hat er zwei Stimmen gut gemacht.
Aber das, was natürlich ist doch klar, hinterher weiß es ja jeder besser, bei den Demokraten, also führende Demokraten haben jetzt schon nicht aus der ersten Reihe, aber aus der zweiten Reihe, da ist die Nacht der langen Messer schon im Gang, die hauen jetzt besonders auf George Clooney ein, weil er der erste Promi war, der ja Joe Biden öffentlich zum Verzicht auf die Kandidatur aufgefordert hatte. Also ich tippe auch mal, dass auch die Rolle von Barack Obama in diesem ganzen Drama nochmal angesprochen werden wird.
Es gibt aber auch Leute, die auf Biden rumhacken. Sie sagen, er hätte mal rechtzeitig auf eine zweite Kandidatur verzichten sollen.
Korrekt.
Und den Weg freimachen für so ein ganz normales Primary-Verfahren. Ja. wo alle möglichen Leute der Demokraten sich eben, sagen wir mal, kämpfen müssen um die Kandidatur. Da wäre es ja wahrscheinlich jemand anderes rausgekommen als Kamala Harris, vielleicht eine bessere Kandidatin oder ein besserer Kandidat. Aber das ist schon ein interessantes, richtiges Argument. Ob Biden es geschafft hätte, wenn er nicht zurückgetreten wäre, das wage ich auch zu bezweifeln. Ja. Ich meine, das Argument, dass man ihm den Job einfach nicht zutraut für die nächsten 4 Jahre, das war klar.
Um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, Sie haben das ja vorhin so ein bisschen entkräftet, auch relativ einfach, was ich gesagt habe, dass wir da so uns möglicherweise so moralisch überhöhen. Ich würde mal sagen, in bestimmten Bubbles ist das aber so. Und da, womit ich immer so ein Problem habe, dass ich den, also ich habe nicht kein Problem damit, wenn jemand anderer Meinung ist. Also da würde ich wirklich sagen, ich neige dazu, offene Diskussion zu führen und nicht am Ende Freundschaften davon abhängig zu machen, wer was wählt. Also das liegt mir, sage ich jetzt mal, ist immer doof, wenn man sich selber lobt, aber das liegt mir wirklich fern. Auf der anderen Seite habe ich aber bei einer bestimmten Gruppe bei uns hier in diesem Land immer das Problem oder das Gefühl, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Also es kann doch nicht sein, dass Donald Trump einen Stimmenanteil von 45% bei den Latinos hat. Es kann nicht sein, dass Trump offenbar selbst bei den Frauen Stimmenanteile dazu gewonnen hat und zwar im Verhältnis mehr als bei den Männern. Da sagen wir mal, ja, das kann doch nicht sein. Und die müssen ja doof sein, die Leute, die das gemacht haben.
Ja. Also da kann ich nur wiederholen, die Leute haben das Gefühl, dass Trump eher ihre Interessen repräsentiert. Und die Interessen der amerikanischen Bevölkerung richten sich ganz stark auf eine brummende Wirtschaft, auf Arbeitsplätze, auf gut bezahlte Jobs. Denn natürlich, das wissen ja die meisten, gibt es da nicht so einen entwickelten Sozialstaat wie bei uns. Also die Leute müssen schon gucken, dass sie Jobs haben. Und es ist in Amerika eine äußerst schwierige Lebenssituation, wenn man krank wird zum Beispiel. Also ich kenne einen Fall, der ist mir erzählt worden von einem Mann, der hat Krebs und die Behandlung ist so teuer dort in den USA, dass er sagt, er lässt sich nicht behandeln, weil er sonst sein Haus verkaufen müsste und sein Haus möchte er gerne seinen Kindern vererben. Also so hat man sich das Sozialsystem dort vorzustellen. Das heißt, die Leute brauchen gute Jobs und die brauchen eine Wirtschaft, die funktioniert. Und das hat man einfach viel eher Trump zugetraut als den Demokraten und als Harris. Und natürlich konnte Trump das damit unterfüttern, dass in den 4 Jahren, in denen er zuerst regiert hat, die Wirtschaft auch relativ gut lief. Ob das sein Verdienst war, kann ich nicht beurteilen. Vielleicht war es gar nicht sein Verdienst. Aber die Leute schreiben es ihm jedenfalls zu. Und naja, und deswegen wird er gewählt oder wurde er gewählt.
Und jetzt wollen wir ihn auch noch mal hören.
And every citizen, I will fight for you, for your family and your future. Every single day I will be fighting for you and with every breath in my body. I will not rest until we have delivered the strong, safe and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have.
Ist der Mann einfach nur irre oder weiß er, wie es geht?
Das bringt er ganz gut rüber, ja.
Hammer! Also,
ja, das hat den Leuten sicher gefallen, ja. Also, der hat, sagen wir mal, als an darstellerischem Talent hat er mehr mitbekommen als Olaf Scholz zum Beispiel, würde ich sagen. Und das braucht man ja als Politiker auch.
Ja, und da kommen wir wieder zu dem Punkt. Ich würde ja Olaf Scholz immer raten, sei wenigstens authentisch mit dem, was du machst und versuch nicht mit You'll never walk alone und dergleichen zu punkten, weil das passt einfach nicht zu dir und wir können uns ja, also das wäre ja komplett irre im wahrsten Sinne, wenn Olaf Scholz diese Wortwahl von Donald Trump jetzt übernehmen würde und sagen, wenn ich Bundeskanzler bleibe, dann wird das hier alles golden, so ungefähr. Das würde ja auch niemand glauben.
Das würde niemand glauben, nein. Vor allen Dingen die goldene Ära, das ist ja bei uns mit den goldenen 20er Jahren schon ziemlich vergeben.
Geht nicht, genau. Und irre auch bei ich komme gar nicht drüber hinweg, Donald Trump, der hat in diesem Moment, also es ist klar, er hat die Wahl gewonnen. Er tritt vor die Menge, hat da hinter sich seine Mitarbeiter und seinen engsten Familienkreis und richtet sich an die ganze Nation und staatstragende Worte, also das will ich ihm ja auf jeden Fall zugestehen. Und er hat in diesem Moment keinen Skrupel, auch noch einen kleinen Werbespot für seine Frau einzubauen.
I want to also thank my beautiful wife Melania, First Lady, who has the number one best-selling book in the country. Can you believe that?
Ja, number one best-selling book in the country. Ich meine, in dem Moment, who cares eigentlich, aber die Amis sind begeistert.
Ja. Die große Frage ist, die ja nach Erscheinen dieses Buchs diskutiert wurde, ob sie einen Ghostwriter hatte oder nicht. In der deutschen, einer dieser bösartigen deutschen Rezensionen habe ich gelesen, also das Buch sei so weitschweifig und langatmig geschrieben, sie könne unmöglich einen Ghostwriter gehabt haben.
Aber es ist tatsächlich schon spannend, also ich sag mal, auch wie sich unsere politische Landschaft ja immer weiter verändert, also das muss man ja einfach auch mal so akzeptieren, und ich finde schon, es gibt hier und da so amerikanische Elemente, also wenn so ein Parteitag jetzt auch der SPD, ich glaube bei unter Schröder, da lief da Hollywood-Musik, als er in die Halle gekommen ist, wo wir sagen, das sind wir das tatsächlich, aber wahrscheinlich sind wir es mittlerweile.
Ja, naja, klar, ich meine, wir Westdeutschen sind, ich weiß nicht, ob Sie vielleicht Ostdeutscher sind, aber...
West-Berliner.
West-Berliner, ja. Ich bin in Mainz, in Rheinland-Pfalz aufgewachsen und dann nach Berlin gegangen, schon in meinen 30ern war ich da. Ja, wir sind natürlich pro-amerikanisch aufgewachsen und amerikanisiert durch und durch. Und das sind die Ostdeutschen nicht so. Und das ist natürlich auch einer der Punkte, die uns unterscheiden.
Zum Schluss, ich muss noch mal auf eine Sache zu sprechen kommen. Das ist jetzt ein Thema, was glaube ich auch ein bisschen kritisch immer ist und weil man da möglicherweise ganz schnell in einer bestimmten Ecke landen kann. Aber ich muss doch meine Verwunderung mal zum Ausdruck bringen über die Berichterstattung in den deutschen Medien rund um Kamala Harris, zumindest in Teilen der deutschen Medien. Und Sie kennen das, da fällt dann immer die schlimme Kampfvokal Mainstream-Medien. Das ist ja ein Kampfbegriff, gar keine Frage, aber ich weiß gar nicht, wie ich das sonst beschreiben soll. Und als Beispiel nenne ich mal, dass die ARD am Mittwochmorgen um 10.30 Uhr unserer Zeit immer noch eingeblendet hatte im Laufband, Trump erklärt sich selbst zum Wahlsieger. Und ich finde, das hat mit einer ausgewogenen Berichterstattung doch nun gar nichts zu tun.
Ja, es war ja, also ich meine, dass es in seine Richtung lief, war schon um 4 Uhr klar. Und das 4 Uhr nachts deutscher Zeit. Und nein, es hatten ja auch schon CNN und so weiter, hatten ihn ja schon als Wahlsieger gemeldet, und CNN hat wirklich keinen Grund, Donald Trump irgendwann gefallen zu haben. Und aber Sie haben recht mit dem Wort Mainstream-Medien. Ich suche auch immer verzweifelt nach irgendeinem politisch weniger belasteten Begriff, aber jeder weiß, was gemeint ist. Also bei Kamala Harris fand ich diese Titel von Stern und Spiegel ja fast simultan. Die Stern und Spiegel haben ja oft simultan, also ihre Titelbilder, als ob sie sich abgesprochen hätten, warum fusionieren sie nicht. Kamala Harris, die Erlöserin, ja. Also es hatte schon was Religiöses, ja. Also wenn man eine Politikerin, eine Kandidatin für ein Staatsamt als Erlöserin darstellt, also religiös überhöht, da muss die Frage, ob man ein Rad abhat, doch schon gestattet sein.
Ja, aber ist das nicht auch, oder andersrum, war das nicht auch schon immer so? Oder würden Sie sagen, da verändert sich was?
Ja, da verändert sich. Also ich meine, diese religiöse Attitüde, also die lappt doch stärker in das Politische rüber als vor 20, 30 Jahren, was damit natürlich zu tun hat, dass die echte Religiosität in der Zwischenzeit stark geschwunden ist und andere Dinge religiös besetzt werden. Also zum Beispiel bei der Klimadebatte taucht ja ganz oft Weltuntergang und Apokalypse und ja Ende der Welt und sowas auf und Konsum als Sünde und so weiter. Ja. Also die Verschränkung von politischen Debatten und Religiosität ist mir schon öfter mal aufgefallen. Und jetzt bei der Stilisierung von Leuten zu Erlöserfiguren, das ist ja bei Greta Thunberg ja auch zum Beispiel der Fall gewesen. Ja. Greta Thunberg stand ja auch kurz
vor der Heiligsprechung.
Vor der Heiligsprechung, bis sie dann eben sich in Richtung Antisemitismus bewegt hat. Und seitdem ist sie ja in der Hölle. Und das war also ein relativ zügiger Weg vom Himmel in die Hölle.
Ja, das ist zum Abschluss, sage ich mal, jetzt natürlich noch ein schöner Schritt vom Himmel in die Hölle. Was glauben Sie denn, das ist jetzt natürlich hochgradig spekulativ, aber eine Sache ist mir doch durch den Kopf gegangen in den letzten Tagen, von dem ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich da auf dem falschen Dampfer unterwegs bin. Wenn angenommen Ende Februar, Anfang März kommen Neuwahlen und Olaf Scholz wird, ja, also ich meine, so verrückt kann er nicht sein, dass er nicht weiß, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er die Wahl nicht gewinnt, extrem hoch ist. Wird er trotzdem stur antreten als Kanzlerkandidat, solange seine Partei ihn lässt? Oder wird er da nicht doch sagen, ich sehe, ich habe hier keine Chance, ich trete nicht an? Weil die Niederlage für ihn wäre, glaube ich, ja die größte Demütigung seines Lebens. Noch größer als die Demütigung damals, als er nicht Parteivorsitzender geworden ist. Also ich kann nicht in den Kopf von Herrn Scholz denken, aber blicken, aber wie wäre da Ihre Interpretation?
Gute, spannende Frage. Also die Schlüsselperson in diesem Drama heißt ja Pistorius. Ja. Also ich meine, Pistorius ist der Sozialdemokrat, der am ehesten Chancen hätte, das Ding nochmal zu reißen. Ist ja, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere, im Moment immer noch die beliebteste oder jedenfalls eine der beliebtesten politischen Figuren in diesem Land. Und natürlich ist es denkbar, dass sich in der SPD so eine Fronde, so eine Verschwörung bildet, die sagt, jetzt lasst uns doch mal den Scholz wegputschen und den Pistorius zum Spitzenkandidaten machen. Ich meine, die SPD ist ja berühmt dafür, dass sie mit ihrem Führungspersonal nicht sonderlich schonend umgeht. Das hat ja in der Vergangenheit, hat sie ja schon so manchen abgehalftert gegen seinen Willen. Ja, man kann man Sigmar Gabriel mal befragen zu diesem Thema, wie nett die SPD mit ihren Spitzenleuten umgeht. Viele kann man da befragen. Also das halte ich nicht für unmöglich, dass sie das machen. Dass Scholz von sich aus geht, ich meine, da traue ich mir keine Prognose zu. Denn einerseits würde ihm das natürlich nicht liegen und auch nicht zu ihm passen. Andererseits wäre es aber ein guter Abgang. Ja? Ich meine, es hätte sowas Nobles, wenn er sagt, ich trete zurück, damit eine erfolgversprechendere Person für mich kandidieren kann. Es wäre ein guter Abgang. Und wenn er realistisch sieht, dass es keine Chance gibt, dann kann er, das ist natürlich besser so zu gehen, als mit einer verlorenen Wahl zu gehen. Und das wird ihm vermutlich, wir wissen es alle nicht, aber vermutlich durch den Kopf gehen.
Herr Martenstein, ich sage vielen, vielen Dank für diese Einsichten und Einschätzungen. Sie waren heute zum ersten Mal bei uns im Podcast. Ich hoffe, wir dürfen Sie zum Beispiel bei den Neuwahlen nochmal anfragen.
Sehr gerne.
Ja, viele Grüße nach Brandenburg, viele Grüße an unsere Hörer und an alle ein schönes Wochenende. Vielen Dank.
Ich grüße Hamburg. Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.